Heute am Freitag, dem 18. November, an dem Tag wird in der Weltkirche das Kirchweihfest von St. Peter und von St. Paul begangen. Also die großen Basiliken, die sich über den Gräbern der Apostelfürsten befinden. Über dem Grab des heiligen Petrus ist der Petersdom, sagen wir. Und über dem Grab des heiligen Paulus ist der Paulusdom. In Rom sagt man Basilika oder Kathedrale. St. Paul vor den Mauern und St. Peter im Vatikan. Man nennt sie auch Grabbasiliken, weil eben die Gräber der Völkerapostel sich dort befinden. So sind wir ganz eng mit Rom verbunden heute. Petrus, Paulus. Sehr wichtig, denn das Jahr der Barmherzigkeit geht in Rom zu Ende am Sonntag. Da werden dann die Pforten von St. Peter und Paul wieder geschlossen. Also interessant, die letzten zwei Tage des Jahres der Barmherzigkeit. Dann beginnt das Fatima-Jahr sozusagen, ja, mit unseren Exerzitien. Heiliger Petrus, bitte für uns. Heiliger Paulus, alle kennen dieses schöne Lied und lieben es. Die Kirche ist erbauert auf Jesus Christus allein. Wenn sie auf ihn nur schauert, wird sie im Frieden sein. Gott, wir preisen dich. Hauset ein und sei geborgen sein. Sehr schön. An diesem wunderschönen sonnigen Tag begrüße ich Sie alle herzlich in Pinkerfeld. Ihr könnt euch glücklich preisen, denn im Wienerwald ist es sehr, sehr nebelig, trüb und regnerisch und kühl. Und hier ist es sonnig, blauer Himmel, strahlend, wunderschön. Also das ist ein Geschenk, wirklich ein Geschenk. Kaum kommt man über den Wechsel, fängt schon alles anders an. Also ihr seid auf der Sonnenseite, Sonnenkinder. Und Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, strahlt uns hier hinein in diesen Saal der HTL. So viele sind gekommen, um sich hier zu sonnen. Und ein wenig über unser Thema 100 Jahre Fatima zu hören. Bevor wir das tun, noch ein Hinweis. Der Josef Glutzler, dem ich herzlich für die Begrüßung danke, und der Trixi Glutzler, die ich sehr danke für den liebevollen Empfang. Sie hat gleich mir das Zimmer gezeigt und die Koffer und so weiter. Also das ist wunderschön alles. Gute Ankunft. Der Abfall des Abendlandes von Gott. Der Abfall des Abendlandes. Wir sind im Abendland, das Morgenland, da scheint die Sonne. Der Abfall des Abendlandes von Gott beginnt sozusagen mit dem Jahre 1517. Du hast schon darauf hingewiesen. Und jetzt rechnen Sie nach 15, 17, 20, 17. Also 500 Jahre, und das ist aktuell. Die evangelischen Christen gibt es hier genug auch in Pinkerfeld. Wir nennen sie auch die Protestanten und den Protestantismus, feiern 1517 500 Jahre Luthers Thesenanschlag. Was das bedeutet, werde ich Ihnen dann noch sagen. Und mit dem Anschlag der Thesen des Luther an der Kirche von Wittenberg in Deutschland begann der Abfall von der katholischen Kirche. Wir können es noch deutlicher sagen, der Mensch befreit sich von der Bevormundung durch die Kirche. Das kennen Sie alle, das haben Sie alle im Ohr. Man will nicht mehr auf das päpstliche Lehramt hören. Man will nicht mehr auf die Kirche hören. Fest soll mein Taufbund immer stehen. Ich will die Kirche hören. Sie soll mich allzeit gläubig sehen und folgsam ihren Lehren. Genug bis daher wollte ich singen, damit Sie diesen Text einmal verstehen. Ja? Ganz interessant. Solche Lieder haben ihren tiefen Kern, ihre ganz tiefe, profunde Aussage. 1517 mit dem Protestantismus, Protestare heißt ja dagegen sein, protestieren, ja? Nicht mehr auf die Kirche hören, nicht mehr auf das Lehramt der Kirche, auf die Lehren der Kirche hören und damit nicht mehr auf Christus und seine Lehre hören und auf den Stellvertreter Christi auf Erden, den Papst, hören, sondern protestieren, dagegen sein, dagegen auftreten. Abfall von der katholischen Kirche. Beginn des Abfalls des Abendlandes. Sich loslösen und befreien von der Bevormundung durch die Kirche. Sie kennen das Schlagwort, ich bin ein mündiger Christ, ich lasse mich nicht mehr bevormunden. Ja? Der Glaube an Christus jedoch bleibt erhalten. Das war das Gute. Der Glaube an Jesus Christus, dass er ganz Gott und ganz Mensch ist, ist doch erhalten geblieben. Dann kommt der nächste Sprung. 1717. Sie können wieder nachrechnen. 300 Jahre. Nicht 500 Jahre, 300 Jahre werden das jetzt. 1717 wird die erste Freimaurerloge gegründet. Das Gründungsjahr der Freimaurerei ist also 1717. Das verstehen Sie, die Mutter Gottes kennt genau die Daten, nicht? Also 1517 Luther, 1717 die Loge. Luther hat sich noch gegen den Papst und die Kirche gewandt. Die Freimaurer wenden sich gegen Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Sie leugnen die Gottheit Jesu Christi. Und wenn Sie den ersten Johannesbrief lesen, wer sagt, dass Jesus Christus nicht der Sohn des lebendigen Gottes ist der Antichrist. Ja? Ja? Es ist gut, wenn Sie das alles ein bisschen von der Bibel nehmen. Ich bringe nichts Neues wahrscheinlich, aber es ist gut, Sie verstehen es. Natürlich werden Sie sagen, auch die Muslime, ja, glauben ja nicht, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Also insofern ist auch der Islam antichristlich. Muss man immer wissen, das wissen Sie sowieso. Aber jetzt verstehen Sie auch, warum. Weil Sie nicht an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, glauben. An den Gottessohn. Ganz Gott, ganz Mensch in einer Person. Aber gehen wir zurück ins Jahr 1717, der Angriff gegen den Sohn Jesus Christus, nicht nur gegen die Kirche von Luther, sondern jetzt auch gegen den Sohn, die Freimaurerei und die damit verbundene Aufklärung. Dieses Wort ist eine deutsche Bezeichnung, Aufklärung. In anderen Ländern sagt man Illuminismus. Es ist jedenfalls das 18. Jahrhundert und damit der Abfall von Christus. Der aufgeklärte Mensch befreit sich von der Bevormundung durch das Christentum. Sich selbst befreien von der Bevormundung durch das Christentum. Der Glaube an einen fernen Schöpfergott bleibt zwar erhalten, dieser dem Menschen sehr ferne Schöpfergott wird dann als Weltenbaumeister bezeichnet. Und das sind lauter Ausdrücke aus der Maurersprache. Da ich im Burgenland bin, weiß ich ja, dass es hier im Burgenland viele Maurer gibt. Die sind früher immer in der Früh schon um 3 oder 4 nach Wien gefahren, um dort zu arbeiten. Stimmt das? War das früher? Ja. Nicht? Also die aus dieser Sprachwelt der Maurer, aus der Begriffswelt der Maurer stammt dieser Ausdruck, Weltenbaumeister. Das 18. Jahrhundert ist verbunden also mit einem Abfall von Christus. Der aufgeklärte Mensch befreit sich von der Bevormundung durch das Christentum. Der Glaube an einen fernen Schöpfergott, der Weltenbaumeister genannt wird, bleibt erhalten. Die ersten Freimaurerlogen sind oft verbunden mit Dombaumeistern und deren Gesellen. Daher gibt es diese Sprache der Weltenbaumeister und die Gesellen und die Maurer, Freimaurer und dann natürlich auch andere Terminologien wie die Schürze und so weiter. Aber auch der Glaube an den fernen Schöpfergott, den man dann als Weltenbaumeister bezeichnet, spielt bei der Loge dann keine große Rolle mehr. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Alle Menschen sind Brüder und das Christentum nicht mehr Maßstab. Das heißt, ein interessanter Slogan nennt man das, ja? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Nicht mehr Jesus Christus, an dem wir uns messen und sein Verhalten und sein Wort als Maßstab, sondern der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wenn Sie das hören, müsste eigentlich Ihre katholische Spürnase sofort Schwefel riechen. Ja? Merken Sie sich das. Das hört man so manchmal in so politischen Reden auch und so weiter. Das muss uns doch klar sein, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Nein, Jesus Christus, sein Wort, seine Lehre und sein Verhalten, wie er lebt und wie er wirkt, das ist das Maß aller Dinge. So lehrt es die Bibel, so lehrt es die katholische Kirche. Aber hier jetzt diese Wende weg von Jesus, nicht mehr er ist Sinn und Ziel des Lebens, nicht mehr er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit, nein, sondern der Mensch im Mittelpunkt als Maß aller Dinge. Und auch das Christentum ist nicht mehr Maßstab, sondern man nimmt nur am Menschen Maß. Alle Religionen sind gleichwertig. Das kennen Sie auch. Es ist ja alles gleich. Herr Pfarrer, es ist egal, ob man jetzt ein Buddhist ist oder ein Hindu oder ein Schamane, nicht wahr? Es ist ja alles gleich. Entschuldigen. Ich höre ja das, ne? An mir wird das so heran. Und da muss man noch, erwarten Sie noch die Zustimmung, nicht? Na, es ist eben nicht alles gleich, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg von vielen, sondern der Weg zum Vater, der Weg zum Heil, der Weg zum Himmelreich. Der Weg, der oft steil und schmal und eng ist und anstrengend und viel Mühe und Anstrengung kostet und viel Plage auch kostet und der auch ein Kreuzweg ist. Aber Sie wissen, es ist eben auch manchmal ein Kreuzweg. Und durch Kreuz und Leiden hindurch ist er, und durch den Tod hindurch ist er zum Himmel gegangen. Somit geht er uns diesen Weg voran und voraus. Durch Leiden, Kreuz und Tod hindurch. Zum Heil, zum Licht, zum Vater. Dann kommt noch ein Jahr, 1917. Jetzt sind wir schon knapp, nicht? 1917, 2017, 100 Jahre. Und in dem Jahr 1917 erscheint jetzt die Mutter Gottes in Fatima den Pastorinos, den Hirtenkindern. Ganz einfachen Kindern. Und im Jahr 1917 findet die Oktoberrevolution in Russland statt. Und da ist dann der Beginn des Kommunismus und des Atheismus. Und da ist der Angriff gegen Gott, den Vater. Zuerst gegen die Kirche bei Luther, dann gegen den Sohn, Freimaurerei und Aufklärung, und jetzt der Angriff gegen den Vater. Bitte, wenn wir Oktoberrevolution sagen, müssen wir rechnen, dass der Kalender in Russland anders ist als unserer. Dort war es schon November. Also, jetzt haben wir November 2016. Nächstes Jahr werden Sie hören, 100 Jahre Oktoberrevolution. Wie weit das in Russland bei Putin noch gefeiert wird, naja, wir werden sehen. Aber irgendjemand wird sicher daran erinnern. Dieser Angriff vor 100 Jahren, also 19. und 20. Jahrhundert, bringt den Abfall von Gott. Also unter Luther Abfall von der katholischen Kirche, unter den Freimaurern 1717 Abfall von Jesus Christus und jetzt Abfall von Gott. 1917. Deswegen möchte die Mutter Gottes, mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Das ist gegen diesen Abfall von Gott, ja. Aber das ist schon 1916 gewesen, als Vorbau, ja. Die Mutter Gottes baut also mit dem Engel von Fatima, dem Engel des Friedens, dem Engel von Portugal, der den Kindern erscheint 1916, baut sie schon vor und sagt, betet dreimal, mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Weil eben dieser Abfall von Gott kommt durch die Oktoberrevolution in Russland. Ich war selber einmal in Sankt Petersburg, so heißt die Stadt wieder. Sie hat einige Zeit Leningrad geheißen, eben nach dem Lenin und nach dieser Oktoberrevolution. Dort steht der Winterpalast des Zaren, der wurde gestürmt, eben im November 1917, die Revolution. Und die Zarenfamilie wurde schließlich ausgerottet, heimtückisch ermordet. Romanow. Was sehr interessant ist, die Revolution begann mit einem Schuss. Ja? Es steht nämlich dort im Hafen von Leningrad bzw. St. Petersburg ein Schiff, ein Kriegsschiff, eben aus dieser Zeit, 1917, das interessanterweise den Namen Aurora trägt. Und Aurora heißt die Morgenröte. Im Hohen Lied, Altes Testament steht, wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, leuchtend wie die Sonne, furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereitschaft. Wer kennt das? Na doch einige, ja, ich kenn's auch. Das ist Hohes Lied, Altes Testament, eine Antiphon der Kirche für Maria und die Legionäre Mariens, die täglich die Catena beten, beten das jeden Tag. Und wer ist das, die da aufsteigt wegen Morgenröte? Die Mutter Gottes. Sie ist das Morgenrot, das der Christus Sonne vorausgeht. Zuerst kommt das Morgenrot, dann geht die Sonne auf. Zuerst kommt Maria und aus Maria geht dann die Sonne Jesus Christus auf. Aber das Schiff damals heißt auch Aurora. Das steht heute noch im Hafen als Museumsstück, als Ausstellungsstück. Und ein gewisser Pater Berner, den werden Sie nicht kennen, ist 1993 nach St. Petersburg gefahren mit einer Pilgergruppe der Legio Mariae. Da haben wir eine ganze Tasche, übrigens, das ist die Tasche, habe ich extra mitgenommen, voller wunderbarer Medaillen mitgenommen, die berühmte Taschen, ja, und Weihwasser. Und dann habe ich die Frau Galina, hat sie geheißen, eine Russin, die hat uns geführt, gefragt, darf ich auf das Schiff gehen? Ja, das ist sehr interessant. Ich interessiere mich so für Schiffe. Und dann bin ich mit Weihwasser und mit Medaillen. Also eins garantiere ich Ihnen, es ist so viel Weihwasser und so viel Medaillen, die schießt nicht mehr. Jetzt können Sie applaudieren, die schießt nicht. Nicht für mich, sondern für die Mutter Gottes. Denn die hat mich geschickt zu entschärfen, nennt man das. Entschärfen. Ne? Ja. Aber sonst schießt es wieder. Weißt du, 100 Jahre später weiß man nicht, oder? Es ist erst 100 Jahre. Ne? Das ist, ja, man weiß es nie, was da alles kommt. Und du weißt, und was Gott zulässt. Aber eines ist klar, wir müssen tun, was wir können. Also die Aurora. Der Schuss von der Aurora. Der Kommunismus, der Atheismus, auch manchmal Bolschewismus genannt, des 19. und 20. Jahrhunderts, mit einem riesigen Abfall von Gott. Der Mensch befreit sich vom Glauben an ein höheres Wesen überhaupt. Es gibt keinen Gott, es gibt nichts Höheres. Das kennen Sie auch. Das ist der Abfall des Abendlandes, nicht? Zuerst von der Kirche, dann von Jesus Christus und schließlich überhaupt von Gott. Marx, Karl Marx, Friedrich Engels, werden Sie alle die Namen kennen, ja. In Wien gibt es heute noch einen Friedrich Engels Platz, ja. Noch dazu ein großer Platz bei der Floridsdorfer Brücke. Floridus war ein frommer Augustiner Chorherrnpropst von Klosterneuburg. Und dieser Propst Floridus hat dort eine riesige Anlage für Menschen geschaffen, die dort wohnen, Floridsdorf, bis heute Floridusdorf. Und dort, wo die Floridsdorfer Brücke ist, ist am Friedrich-Engels-Platz. Das ist, die Konfrontation ist also gegeben. Ja. Marx, Engels, Nietzsche, der große Philosoph, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, auch ein deutscher Philosoph. Schließlich, den kennen Sie alle, Darwin mit seiner Evolutionstheorie, ganz gefährlich, wurde jetzt ziemlich gefeiert, Darwinismus, wissen Sie, ja. Die Schöpfung, sagt Darwin, kann endlich durch Zufall erklärt werden. Also alles ist Zufall. Das Auto ist weg. Alles ist Zufall. Also, die Schöpfung, sagt Darwin, kann endlich durch Zufall erklärt werden. Es gibt schon Zufall, wenn das Fenster und die Tür zufallen. Aber alles andere ist Fügung Gottes und Zulassung Gottes. Wenn Sie jetzt diese Jahre ein bisschen überblicken, so werden Sie sehen, 1517, Luthers Thesenanschlag, es gibt noch ein Datum, 1317, aufpassen, das ist also dann schon 700 Jahre. Und im Jahre 1317 hält ein gewisser Ockham, den Namen brauchen Sie sich nicht merken, das ist etwas für Theologieprofessoren, ein gewisser Ockham-Vorlesungen in England, Oxford, Cambridge. Und die neue Bewegung, die er ins Leben ruft, ist der sogenannte Nominalismus. eine ganz gefährliche Irrlehre. Wenn der Priester sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, dann gibt er dem Brot und dem Wein nur einen neuen Namen. Ein kleiner Vergleich für einfache Menschen, ja, aus dem Burgenland, muss man ein bisschen, ja. Wenn Sie eine Flasche nehmen, jetzt muss ich aufpassen, Bad Gleichenberger Thermalwasser, gibt es das noch? Ja, gut, ja. Dann ist ein Etikett drauf, Bad Gleichenberger Mineralwasser. Und jetzt nehme ich dieses Etikett weg und schreibe drauf, Weihwasser geweiht von Pater Bernhard in Pinkerfeld. Aber das Wasser bleibt gleich, das Etikett, der Name hat sich geändert. Oder ich gebe es weg und schreibe drauf Güssinger. Merkt eh keiner, ob das jetzt von dem oder dem ist. Verstehen Sie? Nur der Name ändert sich. Ganz gefährlich. Wir haben erkannt, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, dann wird aus dem Brot der Leib Christi. Und wenn er sagt, das ist mein Blut, dann wird aus dem Wein das Blut Christi. Und zwar das Wesen wird verändert. Aber nicht nur der Name. Und Ockham sagt, Nominalismus, nur die Namen. Und das ist schon der Beginn einer ganz gefährlichen Irrlehre, die sich bis heute durchsetzt. Ja? Dass viele nicht mehr an die wahre, wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie der Heiligen Messe glauben. Ablehnung der Metaphysik, Ablehnung auch, und das ist sehr wichtig, der Offenbarung, der natürlichen Offenbarung, dass Gott sich in seinen Geschöpfen zeigt, mitteilt, offenbart. Die ganze Welt ist eine Spur Gottes. Die Konsequenzen dieser Lehre Ockhams von 1317 sind keine Wesenserkenntnis Gottes und keine Wesenserkenntnis der Eucharistie und keine natürliche Gottesoffenbarung, keine natürliche Gotteserkenntnis. Sie können das nachlesen im Römerbrief 1. Gott kann man mit dem ganz normalen menschlichen Verstand, ja, also mit der Vernunft, aus den geschaffenen Dingen erkennen. Das wurde schon von Ockham geleugnet. Jetzt gehen wir wieder in das Jahr 1517. Der Thesenanschlag Luthers. Die neue Bewegung nennt sich dann Protestantismus. Wir sagen heute oft evangelische Kirche. Dann das Wesen der Bewegung, Ablehnung der Apostel, das heißt der kirchlichen Hierarchie. Bei uns heißt es, ich glaube an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Sie geht also auf die Jünger Jesu, die wir Apostel nennen, zurück. Und auf ihnen ist die Kirche aufgebaut. Heute Petrus und Paulus, der Völkerapostel Paulus, gehört dann noch dazu. Und da sehen Sie deutlich, heute dieses Fest, auf dieses Fundament ist die Kirche gebaut. Ein Haus voll Glorie schaut weit über alles. Von Gottes Meisterhand, Gott ist sicher, ist sich so schlimm. Preisen dich. Das Brünnbuchstuch bleibt für dich. Schließlich führt das zu einer tragischen Konsequenz, Ablehnung, und das ist typisch für den Protestantismus, Ablehnung des Lehramtes, der kirchlichen Überlieferung, Ablehnung des Papsttumes, Ablehnung der sakramentalen Priesterweihe, das wissen Sie alle. Priesterweihe hat nur die römisch-katholische Kirche und die orthodoxe Kirche, aber nicht mehr die evangelische Kirche. Und natürlich auch Ablehnung des Messopfers, der Beichte, Bußsakramentes, und des Ablasses. Das ist interessant, dass mit dem Ablass alles begonnen hat. Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen, die jetzt auch der Heilige Vater Franziskus für dieses heilige Jahr beziehungsweise Jahr der Barmherzigkeit so empfohlen hat. Dann Ausdehnung, und das ist sehr entscheidend, Ausdehnung auf die ganze Welt, die Ablehnung all rein geschöpflichen Vermittlungen zu Gott. Der Protestantismus sagt sola fides, also nur der Glaube an Gott ist entscheidend. Wir brauchen keine Vermittler, also keine Heiligen, keine Gottesmutter, die uns diese Glaubenskraft vermittelt und übermittelt. So wie Elisabeth sagt, selig, die du geglaubt hast, was der Herr dir sagen lässt. Also keine Vermittlung von Heiligen, keine Gnadenvermittlung Mariens, keine Fürsprache der Heiligen, keine eucharistische Anbetung, weil eben nicht mehr der Glaube da ist, dass Jesus Christus in der Eucharistie wahrhaft, wesenhaft und fortdauernd oder fortwährend gegenwärtig ist. Ablehnung auch des Bußsakramentes, dass also der Priester im Namen Gottes lossprechen kann. Ablehnung der guten Werke, nur die Gnade rettet, nur der Glaube rettet, nur die Schrift. Sola Scriptura, sola Fides, sola Gratia, und keine Vermittlung über Sakramente. Auch Leugnung des Fegfeuers. Daher beten die Evangelischen nicht für die Verstorbenen und für die armen Seelen im Fegefeuer. Ne? Sie kennen das alles, hier im Burgenland ist ja das bekannt, aber gut, wenn Sie das einmal noch einmal in Erinnerung gebracht bekommen. Dann gehen wir an das Jahr 1717, die Gründung der Freimaurerloge in London. 1717 ist die Londoner Loge gegründet. Die neue Bewegung heißt Freimaurerei. Das Wesen der Begegnung, die Ablehnung der Menschwerdung Christi. Es wird abgelehnt, dass Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch geworden ist. Und mit dieser Ablehnung der Menschwerdung, auch die Ablehnung letztlich des Weihnachtsfestes. Das Weihnachtsfest wird dann immer so ein Familienfest und so weiter. Später dann überhaupt ein heidnisches Julfest in der Nazizeit. Aber dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus Christus geboren wird, der Geburtstag des Gottessohnes auf Erden, das fällt flach. Sehr gut jetzt vor Weihnachten, dass wir das überdenken. Kämpfen Sie gegen diese Auffassung, dass Weihnachten verkitscht wird, nicht? Reduktion auf den Weihnachtsmann, der dann auf den Fassaden hochklettert. Nicht nur bei IKEA. Ja? Oder mit einem Schlitten und einem Elch, ja, auf uns zukommt. Ich habe einmal in einem Seniorenheim, Seniorenresidenz, Altersheim, der Caritas, der Erzdiözese Wien, in Wien 3, beim Betreten dieses Heimes kurz vor Weihnachten, rechts und links lauter so aufgeblasene Weihnachtsmänner gesehen, die auch so geklettert sind und so. Und dann war Mittagspause, alles war beim Essen, Stille, bin ich einfach hingegangen und habe das auslassen, ne, die Luft. Aber das, wenn denen die Luft ausgeht, ist aus. Und dann ist hier so eine Dame gekommen, die dort verantwortlich war. Mein Gott, na, den Weihnachtsmännern ist die Luft ausgegangen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe eine Idee, stellen Sie eine Krippe auf. Haben Sie noch? Ja, die haben wir eh noch eine da in Abstellkammern. Vor allem haben sie eine schöne Krippe gehabt mit einem wunderschönen Jesukind. Und dann sage ich, schauen Sie, was da steht. Ja, ja, da haben wir noch so eine Marienfigur. Und was, wer ist denn das? Ich habe gesagt, das ist der Josef. Was hat der Josef? Also, und was ist das? Ich habe gesagt, das ist ein Engel. Ah, ja, ist ein Engel. Ne? Und was ist das? Ein Hirt. Ne? Auf einmal haben wir alles gefunden. Und auf einmal haben wir in der Mitte wunderschön, nicht, eine Krippe gehabt mit Jesuskind. Wirklich schön, so strahlend. Hände ausgebreitet und Maria, Josef, ein paar Hirten, und das war wunderbar. Und dann waren die Leute begeistert. So schön war es noch lang, haben wir es noch lang nicht gehabt. Und die entlüfteten Weihnachtsmänner waren weg. Nicht? Man muss also auch ein bisschen nach, kann man nicht überall machen, aber versuchen Sie es. Den Menschen Jesus bringen. Menschwerdung Gottes. Nicht? Das ist genau das, was passiert ist 1717, ja. Angriff auf Jesus Christus, Angriff auf die Menschwerdung, Ablehnung der Menschwerdung. Das heißt, Ablehnung von Gott, Ablehnung der Offenbarung, Heilige Schrift. Alle Religionen sind gleichwertig. Das ist ganz gefährlich. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, nicht eine Wahrheit von vielen, sondern die Wahrheit. Nichts kann wahrer sein als Jesus Christus. Die letzte Wahrheit, die Gott der Vater in diese Welt hinein gesprochen hat. Spricht nur ein Wort. Dieses eine Wort ist Jesus Christus, der Gottessohn. Und das Leben, nicht viele Lebensangebote. Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ja, Johannes 10,10, ja. Das Leben in Fülle bringt Christus. Man hat damals sehr stark, nicht, als Gegenprogramm Dreifaltigkeitssäulen aufgestellt. Nicht? Ich glaube, Sie fahren immer zu einer Dreifaltigkeitssäule. Genau. Das ist diese Zeit, ja. 1717 und danach. Man hat sich also bemüht, wieder die heiligste Dreifaltigkeit den Menschen zu zeigen. In vielen Orten sind dann Säulen, Dreifaltigkeitssäulen aufgebaut worden. Um zu bezeigen, es gibt den Vater, es gibt den Sohn, es gibt den Heiligen Geist. Der dreifaltige Gott. Der Vater, der uns erschaffen hat, der Sohn, der uns von Satan, Tod und Sünde erlöst hat, und der Heilige Geist, der zur Vollendung führt und in uns wohnt. Richtig. Der Heilige Geist, der in uns wohnt und uns zur Vollendung führt. Was man noch gemacht hat, und das ist sehr interessant gegen diesen Liberalismus, man hat den Menschen wieder gezeigt, du musst dich einmal vor Gott, deinem Richter, verantworten. Ja, die Verantwortung für dein Leben vor dem göttlichen Richter. Ja, du musst einmal dein Leben vor Gott, dem Richter, verantworten. Die Konsequenz der Irrlehre der Freimaurerei, das werden Sie auch kennen, ist der sogenannte Agnostizismus. Hier im Burgenland darf man es ja sagen, Bruno Kreisky, die meisten kennen ihn nicht mehr, wer kennt ihn noch? Ach doch, na ist doch noch, ja. Naja, Und dann war Fred Sinowatz, der war Burgenländer, oder? Ja. Die haben immer gesagt, ich bin ein Agnostiker. Kennen Sie das? Ja, sehen Sie? Das kommt von dieser 1717 Bewegung. Was heißt Agnostiker? Gnosis ist Erkenntnis, Agnosis heißt, ich kann Gott nicht erkennen. Der Mensch kann Gott nicht erkennen. Ganz anders sagt die Heilige Schrift. Mit dem natürlichen Menschenverstand, mit deiner Vernunft, kannst du aus allen geschaffenen Dingen dieser Welt auf den Schöpfer schließen und damit den Schöpfer erkennen. Interessant. Da gibt's Leute, die gehen auf einen hohen Berg hinauf, muss nicht der Großglockner sein, es genügt der Wechsel, nicht Hochwechsel, und dann schauen sie von oben hinunter in das weite Land, nicht? Und dann sagen sie, wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich oben sterbe vom hohen Berg beim Gipfelkreuz, dann bin ich Gott ganz nahe. Dann geht mir auf der Schöpfergott, der das alles erschafft. Das kann man nicht erfinden. Das kann der Mensch nicht machen. Und das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Nicht? Das kennen Sie, dass der Mensch aufgrund seiner Vernunft, seines natürlichen Menschenverstandes aus den geschaffenen Dingen auf einen Schöpfer schließen kann. Und das wurde auch geleugnet. Agnostizismus, man kann Gott nicht erkennen. Das ist also die sogenannte Rationalismus und Agnostizismus. Ich wollte jetzt keinen beleidigen, weder Sinowatz noch Kreisky, denn beide sind ja schon vorausgegangen und können sich vorstellen, was die inzwischen alles erkannt haben. Ja, insofern, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leicht. So wie meine Großmutter immer schaut, na wann's, die hat sie mir Tschechisch gesprochen ein bisschen, nicht meine Großmutter, Wojcicki. Na, wann die einmal oben sind, werden sie schauen. Und ich werde sagen, Gott, da schaust jetzt. Das war meine Großmutter, ich kann nicht so viel, aber sie hat recht, nicht? Es wird schon interessant, oder? Ein 103-jähriger Salesianer Don Bosco, er war Bruder, nicht Priester, lebte im dritten Bezirk in der Dietrichgasse. Dort ist eine Niederlassung und Schule, auch große Schule, der Salesianer Don Bosco, dritter Bezirk, Erdberg. Und Kardinal Schönborn hat natürlich gehört vom 103. Geburtstag dieses Bruders, war eingeladen und hat ihm gratuliert, ne, zu seinem hohen Geburtstag. Der Kardinal hat ihn gefragt, lieber Bruder, denken Sie manchmal ans Sterben? Hat er gesagt, nein, eigentlich nicht, Eminenz, denn in meinem Alter sterben so wenige. Hat er recht, ne? Mit 103. Kommt selten vor, dass einer mit 103 stirbt. Und dann hat er gesagt, aber wissen Sie, Eminenz, wenn ich einmal oben bin, oben beim lieben Gott, dann werde ich drei Überraschungen erleben. Die erste Überraschung, dass ich da oben bin. Die zweite Überraschung, was meine Mitbrüder, die sind auch alle da. Und die dritte Überraschung, Eminenz ist ein Auto. Mit 103 darfst du das erlauben, nicht? Und so wie sie jetzt lachen, hat auch der Kardinal gedacht, und es stimmt doch, nicht? Wir werden alle überrascht sein, dass wir oben sind. Denn der Himmel ist immer ein Geschenk, eine Gnade. Ja? Und das ist sehr wichtig. Dass uns also erst in der neuen Wirklichkeit alles aufgehen wird. Ja? Und dass der Mensch wirklich mit seiner Seele, die unsterbliche Seele, all das aufnehmen kann. Die Seele des Menschen ist ja unsterblich. Der Leib kann das nicht erfassen. Das müssen Sie wissen. Ne? Der Leib bleibt auf dieser Erde und wird dann verklärt. Und Auferstehung des Leibes gibt es schon, aber verklärt und verwandelt und umgewandelt, umgeformt. Anders. Aber die Seele bleibt erhalten. Und diese unsterbliche Seele kann dann das alles erfassen und verstehen und begreifen. Also das wäre dieses Jahr 1717. Und schließlich kommt 1917 die russische Revolution. Als neue Bewegung entsteht der Kommunismus. Als Wesen der Bewegung die Ablehnung des Vaters. Sodass Mitchell Lich mit Recht geschrieben hat, der Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Nicht? Das Vaterbild immer mehr schwindet. Wenn Gott der Vater verschwindet, geleugnet wird, dann verschwindet auch der irdische Vater. Und auch der Papst, als Papa heißt er übersetzt, der geistliche Vater, nicht? Das geistliche Oberhaupt. Als Konsequenzen von 1917 Atheismus, also völliger Glaubensabfall, Gottlosigkeit. Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Sagt, Gottesfinsternis. Ich finde das sehr klar, der Ausdruck, Gottesfinsternis. Ne? Nicht nur Sonnenfinsternis, Gottesfinsternis. Materialismus. Ne? Ewigkeit der Materie. Nicht Ewigkeit der Seele und der Geistseele. Nicht das geistige, seelische ist ewig, sondern das materielle ist ewig. Und daher Aufbau von Konsumtempeln gibt es ja heute genug. Nicht? Die Materie im Mittelpunkt. Ganz kleine Ortschaften, das Wichtigste, dass dann recht viele Einkaufszentren und Konsumtempeln sind. Nicht? Die möglichst am Feiertag auch noch von zeitlich früh bis spät in die Nacht geöffnet sind, damit man nur konsumieren kann. Materialismus. Hängen an der Materie. Drive-in, drive-out und konsumieren. Konsumieren, Materialismus. Hängen an materiellen Dingen. Das ist die starke Konsequenz von 1917. Nicht? Dieser ausgeprägte Materialismus. Ich hatte einen Schüler einmal bei mir in Heiligenkreuz und dann in Maria-Reisenmarkt, wo ich Pfarrer war, 10 Jahre, aus Bratislava, Hauptstadt von der Slowakei. Und sein Vater war Universitätsprofessor in Bratislava und hatte dort die Aufgabe, den Schülern den Materialismus, den Kommunismus und den Atheismus beizubringen, also als Lehrauftrag. Und da musste er den Studenten, obwohl er Naturwissenschaftler und Physiker war, die Ewigkeit der Materie erklären. Also ewig ist nur die Materie, ewig ist der Tisch, ja, das Buch und so weiter, die Kerze. Bei der Kerze wird schon spannend, weil die brennt ja ab. Also gut, ja. Nicht? Und dann hat er ja das gesagt. Und das hat mir dieser Professor, wie war da, hat er geheißen, dann bei einem Jausengespräch erklärt. Wissen Sie, wie furchtbar das war? Ich musste Ihnen, wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich Posten und Geld und alles verloren, nicht? Ich musste Ihnen die Ewigkeit der Materie beibringen, obwohl die gesehen haben, dass die Kerze immer kleiner wird und schließlich abbrennt. Das Materielle ist nicht ewig, ne? Und ich habe ihnen dann gesagt, alles, die Ewigkeit der Materie, zum Beispiel die Kerze, und dann habe ich so mit einem linken Auge gezwinkert, dann haben alle Schüler und Studenten gelacht und sich gedacht, wir wissen schon, Herr Professor, dass das nicht stimmt. Wissen Sie? Ja? Also er hat das sehr geschickt gemacht. Aber trotzdem, es wurde gelehrt. Klingt primitiv, aber merken Sie nicht, wie die Menschen durch Ideologie und durch Politik und letztlich dann auch durch die Medien in diese Richtung geführt wurden. Reiner Materialismus, Atheismus, weg von Gott hin zur Materie. Binde dich an den Konsum Konsumzwang bis ins Letzte. Ja, der Staat übernimmt dann die ganze Herrschaft. Der Staat übernimmt die Rolle der Führung. Nicht mehr Gott führt sein Volk, nicht mehr Gottes Wille, sondern der Staat übernimmt die Rolle Gottes selbst. Ja, und was noch das Tragischste ist an dieser ganzen Entwicklung, vielleicht die größte Tragik, es wird nicht mehr erkannt, dass jeder Mensch eine von Gott geschaffene, unsterbliche Seele hat und dass diese nicht von den Eltern, ja, sondern von Gott geschaffene, unsterbliche Seele gegeben wird in dem Augenblick, wo die Empfängnis erfolgt. Ja. Also in dem Moment, wo die Frau, die Mutter, sagen wir es gleich, ja, empfängt und der Mann spendet, in dem Moment schenkt Gott eine unsterbliche Seele und macht damit dieses Geschöpf zu einem Ebenbild Gottes. Daher der Kampf um das Geschöpf Gottes, ausgestattet mit einer unsterblichen Geistseele, nicht Materie, sondern Geistseele, die der Materie erst die Form gibt. Anerkennung vom ersten Augenblick der Empfängnis an bis zum natürlichen Tod. Schutz des Lebens, Anerkennung des Lebens. Wenn es aber nur mehr Materie gibt, dann ist die Seele nicht mehr bedeutungsvoll und dann wird eben gesagt, ja, wegen den bisschen Schleim, Herr Kardinal, regen Sie ihn ja doch nicht auf. Und das bisschen Schleim, das ist halt erstes, zweites, drittes Monat. Ich sage nur, damit Sie sehen, wo die Entwicklung hingegangen ist. Ein bisschen düster war es jetzt am Anfang dieses Tages, aber ich glaube, wir werden es wieder aufhellen, indem wir wieder auf die Mutter Gottes schauen. Sie kommt 1917 in Fatima. Sie erscheint 1917 und überwindet damit alles. Sie können das sehr schön auch ablesen. Aus Marx, M-A-R-X, wird Maria. Haben Sie das schon gemerkt? Ja? Also die ersten drei Buchstaben sind gleich. Karl Marx, M-A-R, aber statt X kommt I-A dazu. Das J und das Alpha. Ja? Das Alpha natürlich, der Anfang. Ja? Und das J, kein J, darf ausgelassen werden. Also Maria. Der rote Platz in Moskau und der weiße Platz in Fatima, die Cova la Iria. Wunderschön, wenn Sie nach Fatima kommen, auch eine Mulde, ein riesiger weißer Platz, wo die ganz frommen portugiesischen Frauen auf den Knien rund um die Mutter Gottes betend sich bewegen. Das ist der erste Eindruck von Fatima, ist immer so schön, wenn man sieht, die Beterinnen, wie sie auf den Knien, manche haben so ein bisschen Knieschoner auch, ja, da auf dem Boden rund um die Mutter Gottes beten mit dem Rosenkranz in der Hand, einfach sühnend, opfernd beten. Den weißen Platz der Mutter Gottes und der rote Platz von Moskau. Und am roten Platz war lange Zeit der Lenin, der Genosse Lenin, Tovarisch Lenin. Nicht? Und am weißen Platz von Fatima die Immaculata, die unbefleckte Empfängnis. Ave, Ave. Ave Maria. Sehr schön, wir haben noch 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten gestatten Sie mir Folgendes. 100 Jahre Fatima. Der Endsieg gehört Gott. Denn am Ende, sagt die Mutter Gottes, wird mein unbeflecktes Herz siegen und triumphieren. Also, der Endsieg gehört Gott. Bedroht von Naturkatastrophen und bedroht von Kriegen, blicken immer mehr Menschen angstvoll in die Zukunft. Ich möchte es noch einmal betonen. Es gibt ein Buch von Ringel, Professor Ringel, ja, war ein Psychiater beziehungsweise auch Arzt. Und dieser Professor Ringel hat ein Buch geschrieben über die österreichische Seele. Interessant, ja? Und gesagt, die österreichische Seele ist von Angst, Zukunftsangst geprägt. Angst, was wird kommen? Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod, Angst vor dem morgigen Tag. Und so ist die Welt bedroht von Naturkatastrophen, Erdbeben, nicht? Gewaltige Erdbeben waren jetzt wieder in, ja, und jetzt auch das Erdbeben von Italien, ja, mit dem Einsturz der Basilika des heiligen Benedikt, interessant, Patron Europas, ganz eingestürzt. Dort, wo der heilige Benedikt in Nursia, Norcia, geboren wurde und seine Schwester, die Scholastica, alles dem Erdboden gleich, ganze Kirche vernichtet. Und in Rom, die große Paulus-Basilika, heute ist ihr Weihetag, ja, hat auch solche Risse gehabt, ja. Erdbeben. Die Welt ist bedroht von Naturkatastrophen und von Kriegen. Kriegsgefahr ist ständig gegeben. Es gibt schon 5 Jahre diesen furchtbaren Krieg in Syrien. Nicht? Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und diese bedroht von Naturkatastrophen und Kriegen blickt der Mensch immer mehr angstvoll in die Zukunft. Hunderttausende von Flüchtlingen und Immigranten gefährden auch den Frieden Europas, muss man sagen. Und die christliche Kultur des Abendlandes wird durch Muslime unterwandert, muss man auch sagen. Mit dem Ziel, sie gänzlich auszulöschen. Gestern sagte eine Frau zu mir, ich bin auf dem Bankerl da gesessen, ein bisschen, ein paar Minuten nur, weil ich nicht weiter konnte, Asthma hat sie, nicht? Und auf einmal kommt ein türkisches Kind und sagt, in ein paar Jahren gehört das alles uns, nicht? Das ist klar, das ist, ja, die Kinder sagen, das ist ja nicht ganz falsch, nicht? Sie übernehmen uns, ja? Gleichzeitig befinden wir uns mitten in einem gigantischen geistigen Kampf, so dass Verwirrung und Spaltung selbst unter den katholischen Christen immer sichtbarer werden. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Und deswegen brauchen wir die Mutter Gottes von Fatima. Denn sie zeigt uns, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Warum? Weil ihr Herz glaubt an Christus, glaubt an Gott. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Und ich bitte dich um Vergebung für die, die nicht an dich glauben, die dich nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen und die dich nicht lieben. Christus winzit, Christus regnat, Christus, Christus impera. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Und jetzt gehen wir weiter. 5 Minuten. Am 30. November 2014. Schauen Sie, heute haben wir den 18. November 2016. Das heißt, genau vor 2 Jahren, ja, sagte Papst Franziskus, der jetzige Heilige Vater, Es ist meine persönliche Meinung, aber ich bin überzeugt, dass wir uns bereits im dritten Weltkrieg befinden. In Etappen, in Kapiteln, überall. Der Weltfriede ist immer mehr bedroht. Also eine Weitsicht auch des Papstes. Wieso ist es so? Wir wissen es gar nicht, wir spüren es gar nicht, aber hier in Pinkerfeld vielleicht nur am wenigsten. Aber es ist überall Terrorismusgefahr. Es ist überall die Gefahr, dass plötzlich ex improviso, nicht, also ohne Vorbereitung, unmittelbar ein Attentat erfolgt. Denken Sie an Paris. Denken Sie auch an den Priester, den ich nie vergesse, sein Seligsprechungsprozess ist schon eingeleitet, dem die Kehle bei der Heiligen Messe durchgeschnitten wurde. Das war, glaube ich, besonders eindrucksvolles Zeichen. Der hat auch sicher nicht gewusst, wie er zum Altar gegangen ist, dass es jetzt passieren wird. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, weiche Satan, beziehungsweise ich schwöre dem Bösen ab. Der heilige Papst Johannes Paul II., den wir so verehren, Karol Wojtyła, Gott sei Dank heilig gesprochen, der heilige Papst Johannes Paul II. Hat bereits vor 40 Jahren bei seinem Amerika-Besuch 1976 betont, wir stehen jetzt vor der größten Konfrontation, die die Menschheit in ihrer Geschichte jemals erlebt hat. Ich denke nicht, dass der Großteil der amerikanischen Gesellschaft oder die gesamte Christenheit dies in vollem Umfang realisiert. Auch da ist interessant, dass jetzt ein neuer Präsident ist, Trump. Wir stehen jetzt vor dem Endkampf zwischen der Kirche und der Antikirche, zwischen dem Evangelium und dem Anti-Evangelium, zwischen Christus und dem Antichrist. Anti ist immer gegen. Diese Konfrontation liegt in den Plänen der göttlichen Vorsehung, sagt Johannes Paul II. Deshalb ist sie in Gottes Plan. Und es muss ein Kampf sein, den die Kirche aufnimmt und tapfer bestreitet. Eines ist auf alle Fälle sicher, der Endsieg gehört Gott. Deswegen schauen wir noch einmal auf die Mutter Gottes. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Dieser Endsieg, sagt Johannes Paul II., bitte, der Papst, der Heilige, dieser Endsieg wird durch Maria verwirklicht werden. Sie ist die Frau der Genesis, die das Schlangenhaupt zertritt. Genesis 3,15. Und sie ist die Frau der Apokalypse, geheime Offenbarung 12,1. Die an der Spitze des Heeres ihrer Söhne und Töchter, und das sind wir alle, wir sind ihre Söhne und ihre Töchter. Sie ist unsere Mutter. An der Spitze des Heeres ihrer Söhne und ihrer Töchter gegen die Macht Satans kämpfen wird, sie wird der Schlange den Kopf zertreten. Und daher sagt Paulus, Epheser 6,13, legt die Waffenrüstung Gottes an, und das ist der Sinn der Exerzitien, jetzt sind wir endlich dort, wir sollen unsere Waffenrüstung anziehen. Und worin die Waffen besteht, das wissen Sie schon, es wird nicht militärisch werden, sondern es wird sehr geistlich werden. Es gibt viele geistliche Waffen, vom Rosenkranz bis zum Bußsakrament, bis zur Anbetung, zur Eucharistiefeier, ja, bis hin letztlich auch zur Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja. Also eine Weitsicht auch des Papstes. Wieso ist es so? Wir wissen es gar nicht, wir spüren es gar nicht, aber hier in Binkerfeld vielleicht noch am wenigsten, aber es ist überall Terrorismusgefahr. Es ist überall die Gefahr, dass plötzlich ex improviso, nicht, also ohne Vorbereitung, unmittelbar ein Attentat erfolgt. Denken Sie an Paris. Denken Sie auch an den Priester, den ich nie vergesse, sein Seligsprechungsprozess ist schon eingeleitet, dem die Kehle bei der Heiligen Messe durchgeschnitten wurde. Das war, glaube ich, besonders eindrucksvolles Zeichen. Der hat auch sicher nicht gewusst, wie er zumal dagegangen ist, dass es jetzt passieren wird. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, weiche Satan, beziehungsweise ich schwöre dem Bösen ab. Der heilige Papst Johannes Paul II., den wir so verehren, Karl Wojtyła, Gott sei Dank heilig gesprochen. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat bereits vor 40 Jahren bei seinem Amerika-Besuch 1976 betont, wir stehen jetzt vor der größten Konfrontation, die die Menschheit in ihrer Geschichte jemals erlebt hat. Ich denke nicht, dass der Großteil der amerikanischen Gesellschaft oder die gesamte Christenheit dies in vollem Umfang realisiert. Auch da ist interessant, dass jetzt ein neuer Präsident ist, Trump. Wir stehen jetzt vor dem Endkampf zwischen der Kirche und der Antikirche, zwischen dem Evangelium und dem Anti-Evangelium. Zwischen Christus und dem Antichrist. Anti ist immer gegen. Diese Konfrontation liegt in den Plänen der göttlichen Vorsehung, sagt Johannes Paul II. Deshalb ist sie in Gottes Plan. Und es muss ein Kampf sein, den die Kirche aufnimmt und tapfer bestreitet. Eines ist auf alle Fälle sicher, der Endsieg gehört Gott. Deswegen schauen wir noch einmal auf die Mutter Gottes. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Dieser Endsieg, sagt Johannes Paul II., bitte. Ja, der Papst, der Heilige. Dieser Endsieg wird durch Maria verwirklicht werden. Sie ist die Frau der Genesis, die das Schlangenhaupt zertritt. Genesis 3,15. Und sie ist die Frau der Apokalypse, geheime Offenbarung 12,1. Die an der Spitze des Heeres ihrer Söhne und Töchter, und das sind wir alle. Wir sind ihre Söhne und ihre Töchter. Sie ist unsere Mutter. An der Spitze des Heeres ihrer Söhne und ihrer Töchter gegen die Macht Satans kämpfen wird, sie wird der Schlange den Kopf zertreten. Und daher sagt Paulus, Epheser 6, 13, legt die Waffenrüstung Gottes an, und das ist der Sinn der Exerzitien, jetzt sind wir endlich dort, wir sollen unsere Waffenrüstung anziehen. Und worin die Waffen besteht, das wissen Sie schon. Es wird nicht militärisch werden, sondern es wird sehr geistlich werden. Es gibt viele geistliche Waffen. Vom Rosenkranz bis zum Bußsakrament, bis zur Anbetung, zur Eucharistiefeier, ja, bis hin letztlich auch zur Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja.